Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine inspirierende Unternehmerin zu Gast, deren Geschichte zeigt, dass erfolgreiche Unternehmen nicht immer mit einem perfekten Businessplan beginnen, sondern manchmal mit einer einzigen guten Idee aus der täglichen Praxis. Ursprünglich arbeitete sie als Biologielaborantin und Röntgenassistentin. Mit knapp 40 entschied sie sich noch einmal für einen völlig neuen beruflichen Weg und ließ sich zur Tierphysiotherapeutin ausbilden. Es folgten zahlreiche Weiterbildungen, mehrere Fachbücher hat sie veröffentlicht und ihre Tätigkeit als Dozentin. Aus ihrer langjährigen Erfahrung entstand schließlich gemeinsam mit ihrem Mann Robert, der seit über 20 Jahren Experte im Bereich Business Development ist, das Unternehmen Tape for Fur, das heute international sehr erfolgreich ist. Diese Frau ist Katja Bredlau-Morich. In unserem Gespräch geht es heute darum, wie aus einer Idee Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen entsteht, warum die besten Innovationen oft dort entstehen, wo Menschen jeden Tag die Probleme ihrer Kunden erleben und wie unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen müssen, damit aus einer guten Idee ein erfolgreiches Unternehmen wird. Liebe Katja, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bei Winning Talks bist und sag herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Constanze. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ich freue mich riesig. Und während ich dir eben schon so zugehört habe, habe ich schon so das Grinsen im Gesicht gehabt und mir gedacht, boah, wenn man das so zusammenfasst, ist es schon ein krasser Weg, den ich so in meinem Leben hingelegt habe. Ist tatsächlich so, ja.
Das freut mich, dass dir das so geht. Ich finde, man macht das ja immer viel zu selten, sich mal so auf der Zunge zergehen zu lassen, was man eigentlich im Leben erreicht hat.
Ja, richtig. Meistens tatsächlich sind es ja mal eher die negativen Dinge, die einem im Gedächtnis bleiben. Und also wenn es mir so richtig irgendwas ist, was mir total gegen Strich geht oder mich total runterzieht, dann sage ich mir immer so, nein, lass dich davon nicht runterziehen. Es gibt so viel Positives, was du schon erreicht hast und was ich alles schon gemacht habe. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so die menschliche Natur, ne? Dass negative Dinge irgendwie viel eher haften bleiben als positive. Und man muss sich da aktiv versuchen, so ein bisschen umzupolen und mehr die positiven Dinge zu sehen.
Das sehe ich ganz genauso und das machen wir heute auch in der Podcast-Folge.
Genau.
Ja, du warst ursprünglich Biologielaborantin und Röntgenassistentin und mit knapp 40 hast du dann nochmal einen komplett anderen Weg eingeschlagen als Tierphysiotherapeutin. Was war seinerzeit der Auslöser, dass du dich nochmal so umentschieden hast?
Also tatsächlich ist es so, die meisten Tierphysiotherapeuten, wenn ich so mit Kollegen auch spreche, die kommen zu diesem Job wegen der eigenen Tiere. Weil die haben irgendwelche Wehwehchen oder sonst irgendwas und die klassische Schulmedizin, irgendwie bleibt man da hängen und weil die nicht weiter wissen oder irgendwas ist und dann denkt man sich, ja, aber das muss doch irgendwie noch anders da gehen oder was kann ich denn tun? Und in meinem Fall war es tatsächlich so, dass mein Pferd hatte so eine ganz klassische Zahnbehandlung, ne, mit Sedierung, Maulgattertrenne und so weiter. Und trotz Sedierung, es hat auf dem Hof irgendwo draußen fürchterlich gescheppert, hat er sich erschreckt, hat 3 Sätze rückwärts gemacht und ist dann mit dem Popo so richtig mit Schmackes in die Wand rückwärts reingeknallt. Und da habe ich mir auch noch gar nichts weiter dabei gedacht, Zahnbehandlung weitergemacht und dann 1-2 Tage Ruhe gegeben und dann so nach dem 3. Tag habe ich wieder angefangen zu reiten. Aber Zahnbehandlung selber war auch total nichts Außergewöhnliches, sage ich mal. Ja, und dann bin ich wieder geritten, setze mich da drauf, Schritt war gut, Trab war gut und dann habe ich einen ganz simplen, banalen Übergang vom Trab zum Schritt geritten und ich habe gedacht, mein Pferd bricht spontan unter mir zusammen. Also der konnte so, die ganze Körperspannung konnte der nicht mehr halten. Ich habe das dann noch 2-mal vorsichtig wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebnis. Dann bin ich abgestiegen, habe den Tierarzt angerufen, der die Zähne gemacht hat und habe gesagt, sag mal, haben wir da irgendwas kaputt gemacht? Irgendwie kann da irgendwas sein und mit dem Anschlagen und mit dem Stoß, also es war ja schon richtig mit Schwung. Nee, aber gut, er kommt nochmal, guckt. Also er kam, guckte, konnte nichts finden. Am nächsten Tag wieder geritten, selbe Schauspiel wieder und sage ich, also irgendwas ist aber da nicht in Ordnung mit dem Pferd. Und da sagte meine Boxennachbarin zu mir, ja, ruf doch mal die Tierphysiotherapeutin, vielleicht hat die eine Idee. Gut gemacht, getan. Die kam dann auch Gott sei Dank 3 Tage später, weil sie kurzfristig was frei hatte. Guckt sich mein Pferd an. Ich erzähle die Geschichte so, was da bei der Zahnbehandlung passiert ist. Naja, dann fasst sie dem oben ins Genick und so weiter und macht und tut und was mal so als Tierphysiotherapeut macht und sagt, ja, der hat sich durch diesen Aufprall und diese ganze Schwung und Energie muss ja irgendwo hin. Und meistens bleibt sie halt im höchsten Punkt hängen, sprich im Genick. Und er hat sich wirklich tatsächlich, in Anführungszeichen, nur das Genick, den ersten Halswirbel blockiert. Und dann hat die das gerichtet und ich fand es schon beim Zugucken total spannend und was sie so alles erzählt hat. Und sagt sie, gib ihm noch mal 2 Tage Ruhe, lass ihn gehen und dann setz dich wieder drauf. Und tatsächlich nach 2 Tagen dann wieder geritten und alles war wie in Butter, war wie neu, in Anführungszeichen. Und dann bin ich nach dem Reiten nach Hause gefahren. Ich weiß das noch ganz genau. Komm nach Hause und sag zu meinem Mann, Schatzi, das, was die Frau da kann, das will ich auch können. Tja, und so kam es dann. Dann habe ich
Wow.
mich tatsächlich nochmal hingesetzt. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Mutterschutz. Also mein Sohn war da wirklich noch ganz klein. Und da habe ich gesagt, super, dann kann ich doch die Zeit meines Mutterschutzes nutzen für diese Ausbildung und habe mich dann da halt komplett umorientiert. So kam das.
Wahnsinn, da kannst du ja fast dem Zahnarzt dankbar sein, dass da dieses kleine Unglück passiert ist.
Ja, oder der draußen da mit dem Schubkarren rumgescheppert hat oder was auch immer, ich weiß es nicht, ja. Eigentlich im Nachhinein schon, ja.
Ja, ich meine, wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht dein Weg ein anderer gewesen.
Dann würden wir heute hier nicht sitzen, wahrscheinlich.
Verrückt. Ja, ganz fantastische Geschichte. Und damit man sich's ein bisschen besser vorstellen kann, was macht eigentlich ein Tierphysiotherapeut? Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Und einhergehend damit, was ist dann noch kinesiologisches Taping?
Also eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, macht ein Tierphysiotherapeut genau dasselbe, was ein Humanphysiotherapeut auch macht. Es ist natürlich so ein bisschen anders, weil einem Humanpatienten, dem kann ich einfach sagen, hör zu, ich muss da jetzt mal, was weiß ich, an deiner Schulter drücken, ziehen, machen und das könnte vielleicht nur für eine Sekunde wehtun. Da musst du jetzt mal durch. Das kann ich einem Pferd oder einem Hund auch, das kann ich dem sehr so nicht verklickern. Und insofern muss man halt so ein bisschen andere Techniken anwenden oder sanftere Techniken, was aber bei Tieren tatsächlich auch viel, viel besser funktioniert. Die sind dafür auch viel, viel empfänglicher, weil sie einfach nicht so kopfgesteuert sind wie ein Mensch. Wirklich mehr so auf das Körpergefühl reagieren. Ja, also da reichen wirklich sanfte Techniken. Und es geht wirklich von ganz normalen Massagen, Dehnungen, passives Bewegen. Also wenn ich irgendwo eine Einschränkung habe, was weiß ich sag mal jetzt, das Sprunggelenk ist irgendwie blockiert, dann wird das halt passiv bewegt von mir. Also das Pferd läuft nicht, sondern das Pferd steht und ich habe das Bein in der Hand und bewege dieses Gelenk. Dann gibt es Wärmebehandlungen, wie zum Beispiel auch Fango oder so Sachen. Wärmekissen macht man zum Beispiel auch. Kältebehandlungen, Lymphdrainagen, Narbenbehandlungen, zum Beispiel nach Operationen. Also wie gesagt, ich sage immer, was man halt im Humanbereich auch macht. Und unter anderem kann man Pferde, Hunde, Tiere auch tapen mit kinesiologischem Tape. Und das kommt auch aus dem Humanbereich. Das kinesiologische Tape ist ein Baumwollmaterial, was mit Elastanfasern durchzogen ist. Und dadurch wird das Ganze ja dehnbar. Und dann klebt man das auf die Haut oder aufs Fell, je nachdem, klebt man das auf. Gibt da verschiedenste Anlagetechniken. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und je nachdem kann ich zum Beispiel gezielt Muskulatur ansprechen und kann sie anregen, je nach Taping-Anlage. Ich kann sie aber auch, wenn sie hochgradig ist, zum Beispiel entspannen. Ich kann zum Beispiel durch dieses Tape, was dann über das Fell und die Rezeptoren im Gewebe arbeitet, auch zum Beispiel bei einer Narbenbehandlung ein Narbentape anlegen, damit diese Narbe wieder schön durchblutet wird, dass sie wieder weicher und mobiler wird. Oder was weiß ich, wenn ein Pferd ein dickes Bein hat und ich habe da einen Lymphstau, kann ich dann Lymphtape anlegen, einfach um diese ganze Physiotherapie noch zusätzlich mit dem Tape zu unterstützen.
Ja,
Kurz und knackig erklärt.
klingt sehr vielfältig. Und
Ja.
dieser Moment, ich habe ihn die ganze Zeit noch vor Augen, wie du nach Hause kommst und zu deinem Mann sagst, ich mache jetzt die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin. Das war ja Schritt 1. Oder war da schon klar, dass du dich dann auch komplett selbstständig damit machst? Oder wie kam das dann? Und was war dann vor allem dein Antrieb zu sagen, und jetzt mache ich mich auch wirklich komplett selbstständig?
Also anfangs war das jetzt nicht der Gedanke, mich da voll selbstständig zu machen, aber weil die meisten machen das so in Teilselbstständigkeit. Die sind dann irgendwo noch fest angestellt in ihrem ursprünglichen Beruf, was weiß ich, halbtags und machen dann die andere Hälfte halt die Tierphysiotherapie. Bei mir war das halt so, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt im Mutterschutz. Also es war auch klar, wie gesagt, ich war davor als Röntgen-MTA gearbeitet und da war das Arbeitsverhältnis so die letzten anderthalb Jahren nicht mehr so das Optimale, um es mal so auszudrücken. Also das Verhältnis war etwas angespannt. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ganz ehrlich, also nach dem Mutterschutz möchte ich da jetzt nicht unbedingt hin zurück. War aber so der Grundgedanke, ich gehe in irgendeine andere Praxis halt und mache nebenher so ein bisschen Tierphysiotherapie. Und dann ist es ja so, mein Mann arbeitet im IT-Bereich eigentlich, ist Business Development Manager, wie du das schon so schön in Einführung gesagt hast. Und der arbeitet halt für Firmen, die sich international aufbauen und ausbauen wollen. Und zu dem Zeitpunkt hat er für eine deutsche IT-Firma gearbeitet und hat für den ganzen europaweiten Ausbau gemacht. Ist also kreuz und quer durch Europa geflogen die ganze Woche. Und es war immer schon im Gespräch, dass auch irgendwann mal der Ausbau in den USA ansteht. Und dann kam er irgendwann eines Tages von der Geschäftssitzung da nach Hause und sagte, es ist jetzt soweit, jetzt wollen sie uns nach USA schicken. Und da hatte ich noch, glaube ich, so ein halbes Jahr von der Ausbildung, sage ich, ja, aber können wir warten, bis ich meine Abschlussprüfung gemacht habe zum Tierphysiotherapeuten, also so mittendrin zu gehen? Ja, okay. Also sagt er, du brauchst ja eh ein bisschen Vorbereitungszeit und Vorlaufzeit und so weiter. Gut, also ich habe meine Prüfung gemacht und tatsächlich einen Monat später sind wir dann nach USA umgezogen, weil er gesagt hat, das ist einfach von der räumlichen Distanz und von der zeitlichen Überbrückung so schwierig, das kannst du nicht aus Europa steuern, du musst vor Ort sein. Also wie gesagt, wir sind nach USA umgezogen und dann stand ich da, ne, mit meiner Ausbildung als Tierphysiotherapeut und Röntgen-MTA. Und das Schwierige ist ja in Amerika wirklich, dass viele Berufe überhaupt gar nicht anerkannt werden. Und Röntgen-MTA, null Chance. Also ich hätte eine komplett neue, nochmal eine Ausbildung vor Ort machen müssen als Röntgen-MTA. Also konnte ich somit gar nicht in diesem Job arbeiten. Hatte dann auch noch ein kleines Kind, was dann allerdings in den Kindergarten ging. Und dann hatte ich ja Zeit. Und dann habe ich gedacht, naja, also dann habe ich mich halt schlau gemacht, was es da für Behörden gibt oder nicht gibt in den USA bezüglich der Tierphysiotherapie. Und das ist, wie auch in Deutschland, leider nicht oder kaum geregelt, wer das machen darf oder wer nicht. Es gibt aber auch keine Verbote. Und dann habe ich gesagt, hör zu, dann arbeite ich hier jetzt als Tierphysiotherapeut. Ich habe jetzt diese Ausbildung sowieso gerade gemacht, dann mache ich das halt. Nebenbei bin ich Mutter halb hauptberuflich. Ja, und so fing das dann an eigentlich. Also ich sag mal so, es war keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, so und jetzt mache ich mich selbstständig. Das ist halt einfach passiert durch eben diesen Umzug nach Amerika. So ist es entstanden und am Ende bin ich dabei geblieben.
Ja, verrückt. Wieder so eine zweite Sache, die so kam, die dazu geführt hat, dass dein Leben in die Richtung weiterging.
Ja.
Und dann hast du ja irgendwann zusammen mit deinem Mann wirklich auch Tape for Fur gegründet. Tape für Fell heißt das ja. Sozusagen.
Ganz genau.
Und ja, wie kam das dann, dass ihr diese Firma konkret gegründet habt?
Auch eine schöne Geschichte. wo ich auch einen Ticken weiter ausholen muss. Also ich habe dann schon in dieser Tierphysiotherapeutenausbildung, die ja inzwischen schon, lass mich nicht lügen, die ist jetzt inzwischen schon 14 Jahre her, habe ich schon einen Kurs gemacht zum Tapen für Tiere. Und ich fand das irgendwie... Also ich fand es super und ich war auch selber mit der Erfahrung am eigenen Leib sehr überzeugt von dem Tapen. Aber mit dieser Haftung auf Fell war das irgendwie nicht einfach. Gut,
weil
und dann
immer
sind wir nach.
Abgegangen ist.
Genau, es war halt Humantape und ich sage immer so, Humantape hält auf Haut super, aber auf Fell, da ist es, muss, wird schon mehr strapaziert, ja. Und dann hat es halt nicht so gehalten, wie ich das wollte. Ja, es war alles nicht so richtig befriedigend. Und dann kam ja unser Umzug nach Amerika. Und ich hatte das aber irgendwie nicht aufgegeben. Naja, und wie gesagt, ich hatte ja dann auch mitunter Zeit, weil mein Kind im Kindergarten war. Hab dann auch so rumgegoogelt und Tape und so weiter und hin und her. Und bin tatsächlich auf eine Firma gestoßen, dort in den USA, die genau dasselbe Problem hatten wie ich, nämlich, dass das auf Fell nicht hält und die ein Tape speziell für Pferde entwickelt haben. Es war eine Tierärztin, die das gemacht hat. Und sie sagte, guck mal, das ist ja toll. Und so groß wie die USA sind, war diese Firma tatsächlich nur eine Stunde von mir entfernt. Ja, und dann habe ich die dann ankontaktiert und hin und her oder ich glaube sogar, die haben mich ankontaktiert. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der Kontakt zustande kam. Also auf jeden Fall kamen wir sehr schnell miteinander ins Gespräch. Und ich habe dann mal bei denen, ich habe gesagt, ich weiß, wie ich tape und so, ja, aber wenn du willst, kannst du mal bei uns zum Kurs kommen und dir das angucken. Sag ich, ja, gucke ich mir an und hin und her. Und also wir haben es da super schnell miteinander befruchtet. Ich habe dann das Tape ausprobiert und das war tatsächlich ein himmelschreiender Unterschied. Und das hielt viel, 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 viel besser auf Fell. Wir waren insgesamt 3 Jahre in den USA. Ich habe 3 Jahre dort mit ihnen zusammengearbeitet. Und als wir dann wieder nach Deutschland zurückgezogen sind, habe ich den Geschäftsführer gesagt, hör zu, wie sieht's denn aus? Hättet ihr Interesse, wenn ich für euch den Vertrieb in Deutschland mache, wenn ich euer deutscher Vertriebspartner werde, weil Deutschland ist ein riesengroßes Pferdeland. Da gibt es so viele Reiter, sind so viele Pferde und aber auch sehr viele Therapeuten, sage ich. Also ich glaube, da ist echt ein Markt da.
Da war aber schon so richtig dein Unternehmergehen gelockt, oder?
Ja, schon, weil ich einfach von diesem Produkt auch so überzeugt war und ich fand es so gut und dachte, oh, wie schade, jetzt ziehe ich wieder nach Deutschland und ich verliere dieses Produkt ja nur für mich alleine. Ja, das, also eigentlich war es ein bisschen egoistisch, aber egal. Ja, dann habe ich gesagt, würde ich machen. Ja, okay, also wir Vertrag aufgesetzt und dann sind wir nach Deutschland wieder umgezogen. Das war im Januar und im Mai oder im Juni habe ich dann mit dem Vertrieb für die Firma angefangen. Wir mussten erstmal eine Webseite basteln und so weiter und auch Hintergrundrecherche, was man alles so braucht und was, ja, hat halt einen Moment gedauert und im Juni fing das dann an, tatsächlich 2016. Ja, vor 10 Jahren, genau. Und dann habe ich für die erstmal ein paar Jahre Vertrieb gemacht. So fing das mit dem Tapen an. Und dann sagte mein Mann, der ja, wie gesagt, Business Development Manager ist, der sagte irgendwie immer zu mir so, immer mal wieder, Katja, wir sollten mal ein eigenes Tape entwickeln. Da habe ich zu ihm gesagt, ganz ehrlich, habe ich gesagt, Robert, habe ich sonst nichts anderes zu tun? Ich mache Pferdephysiotherapie, ich mache den Vertrieb für den, ich habe noch ein kleines, oder ja, da war er dann schon 10, sage ich, aber ich habe noch ein Kind, was ich zu betreuen habe. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt hier Langeweile und müsste ein Tape entwickeln. Aber
was war das denn, was Robert dazu bewegt hat, zu sagen, lass uns doch was Eigenes entwickeln? Gab es noch irgendwie Nachteile an dem Tape? Oder eher, weil ihr wirklich auch was Eigenes dann wolltet?
Ja, weil er also war schon immer sehr dafür, das eigenständig zu machen und nicht von irgendeiner anderen Firma abhängig zu sein. Ja, dann ist es ja so, in Amerika gibt es ja diese schöne Hire-and-Fire-Mentalität. Sprich, also da werden Mitarbeiter schnell entlassen und auch wieder eingestellt und so weiter. Und genauso ist es auch mit einer Geschäftsführung. Und in den 6 Jahren, die ich für diese amerikanische Firma den Vertrieb gemacht habe, hat da viermal der Geschäftsführer gewechselt. Und es wurde für mich als Vertriebspartner immer schlechter. Die Konditionen wurden immer schlechter, die Zusammenarbeit wurde immer schlechter. Und irgendwann saß ich wirklich da und habe wieder eine E-Mail von denen gekriegt und mir ist bald der Kragen geplatzt. Ich sehe das noch genau vor mir, ne? Es ist abends auf der Couch, durch die Zeitverschiebung, lese mein Handy, diese E-Mail, und mir ist so der Kragen geplatzt. Weil wieder alles irgendwie reglementiert und eingeschränkt wurde für mich als Vertriebspartner und drehe mich rum zu meinem Mann und sage, Robert, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wir müssen mal ein eigenes Tape entwickeln. Und ohne Mist, das ist jetzt keine Übertreibung und kein doofer Spruch. Das war abends beim Fernsehen gucken. Am nächsten Morgen um 8 Uhr hat sich mein Mann ins Büro gesetzt und hat angefangen zu suchen, welche Firmen denn überhaupt weltweit Tape produzieren, was es für Auflagen gibt. Und dann fing der an. Und das ist ja sein Job als Business Developer, ne? Hat diese ganze Hintergrundstudie gemacht. Und dann ging es halt weiter, dass ich dann gefühlt tausende von Proben kamen hier bei uns zu Hause an. Die musste ich dann alle vertesten an meinem Pferd, an unserem Hund, an allem, was mir unter die Finger kam. Alles war ständig bunt beklebt. So kam das dann eins nach dem anderen. Robert hat dann die Markenrechtseintragung. Robert hat auch den Namen gefunden oder sich ausgedacht und das ganze Logo. Das macht alles mein Mann im Hintergrund gratis für mich, muss ich dazu sagen.
Großartig.
Ja, und ich sage auch immer klipp und klar, also ohne meinen Mann gäbe es Tape for Fur nicht. Das wäre einfach nicht. Also ich allein hätte, glaube ich, nie den Mut gehabt und ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich hätte anfangen sollen oder wo ich hätte suchen sollen. Aber ja, als Business Developer sind das halt so Sachen, die weiß man halt einfach.
Ja, weißt du noch, was Robert geantwortet hat, als du ihm an dem einen besagten Abend gesagt hast, Robert, ich glaube, wir sollten jetzt unser eigenes Tape machen. Wie war das für ihn?
Er hat mich nur angehört und gesagt, ja, okay. Es war für ihn gar keine große Diskussion. Ich glaube,
eher so große Motto, Freude vielleicht.
Ja, aber es war so nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich muss es ihr nur oft genug sagen, irgendwann macht die Frau das auch.
Mein Vater nennt das die Prockeln-Methode, immer wieder prockeln.
Genau.
Ja, du hast es schon so ein bisschen ausgeführt, Katja. Und das ist ja wirklich eine ganz bezaubernde Geschichte, auch dass ihr das so als Team so hinbekommen habt. Was war dann noch alles wichtig auf diesem Weg, wirklich ein eigenes Produkt zu entwickeln, an den Markt zu gehen? Und wie geht man dann eigentlich vor, um auch neue Kunden für ein völlig neues Unternehmen zu gewinnen? Oder konntest du von deinem vorherigen Vertrieb irgendetwas mitnehmen?
Ja, also tatsächlich habe ich von meinem vorherigen Vertrieb diese 6 Jahre, die ich schon für die gearbeitet habe, eigentlich viel mitgenommen. Weil als ich für die angefangen habe, den Vertrieb zu machen, da habe ich ja wirklich bei null angefangen. Also wirklich, ich hatte die Idee, Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt. Wir hatten den Vertrag und die haben das Tape produziert, haben gesagt, okay, in 2 Monaten ist es da. So lange dauert es halt, bis es produziert und verschickt ist und so weiter. Und in der Zeit, in den 2 Monaten, habe ich gedacht, okay, und wie erreiche ich denn die Leute? Primär ist es ja wirklich für Therapeuten. Ich meine, es gibt auch ganz, ganz viele private Menschen, Pferdebesitzer, Hundebesitzer, die das selber machen. Und das ist auch, ich sage immer, es ist keine Raketenwissenschaft. Tapen kann man durchaus lernen. Aber primär war es ja für Therapeuten gedacht, sag ich, ja, wo erreiche ich denn Therapeuten? Hab geguckt, ob es gibt da Zeitschriften, gibt es da Messen, gibt es da Veranstaltungen? Also Google war mein bester Freund zu dem Zeitpunkt. Und so habe ich dann angefangen, alles abzuklappern. Zeitschriften, die es gab, speziell für Therapeuten, die es leider heute auch nicht mehr gibt. Dann gab es 2, 3 Messen, die habe ich alle gesagt, hör zu, wie sieht's denn aus? Ich würde da gerne Stand machen und so weiter. Und so ist das dann nach und nach wirklich gewachsen, das Ding. Und dann haben wir dann 2022, 1. Februar 2022, dann mit Tape for Fur dann gestartet und ohne Mist, also danach ging richtig die Post ab.
Wow. Gab es da so einen besonderen Moment, wo du wirklich gedacht hast, boah, das funktioniert wirklich, das wird klappen?
Ja, und ich glaube, ich kann es dir fast auf die Uhrzeit ziemlich genau sagen. Und zwar, wie ich schon sagte, wir haben ja, ich habe für diese Firma Vertrieb gemacht bis zum 31. Januar, hatte bis zu dem Datum den Vertrag gekündigt und habe gesagt, okay, und ab dem 1. Februar fangen wir mit Tape for Fur an. Wir hatten natürlich im Hintergrund schon alles gemacht, mit Markenrechtseintragen, Logo und so weiter, Tape produzieren lassen. Das war ja schon dann ein paar Monate da, sage ich mal. Aber solange ich für die andere Firma gearbeitet habe, sage ich, konnte ja nicht parallel und wollte es auch nicht. Also es wäre keinem gegenüber fair gewesen, obwohl die mich auch nicht fair behandelt haben, aber das ist ein anderes Thema. Genau, und dann habe ich das halt, ich war schon zu dem Zeitpunkt immer also auf sozialen Medien sehr, sehr aktiv und habe dann am 1. Februar morgens um 8 Uhr gepostet, hört zu, Leute, es gibt eine riesengroße Veränderung. Dieses Produkt gibt es nicht mehr. Aber seid nicht traurig. Ab sofort gibt es Tape for Fur. Und wir haben das selber entwickelt. Und ich habe ja auch in der Entwicklungs- und Testungsphase mehrere Therapeutenkolleginnen, die ich gut kenne, mit einbezogen, die auch für mich getestet haben. Sage ich, es ist von deutschen Therapeuten entwickelt und für deutsche Therapeuten und so weiter und so fort. Habe da einen riesen Post gemacht und so weiter. Und hatte tatsächlich keine großen Erwartungen, was da jetzt passiert.
Diese Folge ist powered by Tape for Fur. Tape for Fur ist ein speziell für Tiere mit Fell entwickeltes kinesiologisches Tape, entstanden auf Basis langjähriger Praxiserfahrung und in Zusammenarbeit mit erfahrenen deutschen Tierphysiotherapeuten. Gerade im Pferdesport gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten für kinesiologisches Taping, zum Beispiel bei Trageerschöpfungen, Fehlstellungen oder muskulären Problemen. Auch für alle anderen Tierarten sind die Tapes bestens geeignet. Schaut doch mal vorbei auf tapeforfur.de.
Ich habe das um 8 Uhr gepostet und um 10 Uhr hatte ich die erste Bestellung und dachte, ach, das ist ja nett. Um 9:55 kam die zweite. Und dann ging das, ich will nicht sagen im Minutentakt, aber du konntest zugucken, auf meinem Computer macht es ping, 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 wie eine Bestellung nach der anderen kam. Und ich stand da, mir ist ohne Mist, es war 9:50 und mir ist bei der Unterkiefer runtergefallen. Und ich dachte so, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das gibt es gar nicht. Also ich habe wirklich, glaube ich, ich hätte fast geheult vom Computer. So happy war ich, dass diese Idee, dass dieser Plan aufgegangen ist. Wie ich immer sage, nur weil ich was gut finde, heißt das ja nicht, dass andere das auch gut finden, aber offensichtlich finden es die anderen gut, ja.
Und ich bin davon überzeugt, Katja, wenn man selber von etwas wirklich überzeugt ist und wie du es vorhin geschildert hast, du bist ja vom konkreten eigenen Problem gekommen, was viele Tierbesitzer auch haben, solche Probleme. Und
ja.
Diese Kombination, ein konkretes Problem vom Kunden zu lösen und selber mit totaler Begeisterung dabei zu sein und dann das Ganze natürlich noch professionell aufziehen. Aber ich denke, diese zwei Komponenten, die sind einfach, da kannst du den Kopf vom Erfolg gar nicht wegziehen. Genial!
Ja, richtig. Also ich habe da mal so, da hatten wir dann Tape for Fur vielleicht schon so 3 Monate am Laufen. Und da habe ich mich auch mit einer Therapeutenkollegin unterhalten und habe gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, also es ist mega, wie das läuft. Hätte ich nie gedacht. Aber sage ich weiß gar nicht, was ich im Grunde genommen anders da mache als vorher, wo ich den Vertrieb für die andere Firma gemacht habe. Da habe ich das ja genauso beworben und war auf Messen und Veranstaltungen und so weiter. Sagt sie, ja. Du machst tatsächlich vielleicht nicht viel anders da, aber es steckt dein Herzblut dahinter. Es ist dein Baby, es ist dein Kind und du lebst es, du bist einfach, du bist Tape for Fur. Ja, und das macht, glaube ich, den entscheidenden Unterschied aus.
Davon bin ich auch überzeugt. Das trifft es ziemlich gut. Du bist Tape
Ja.
for Fur, du mit deinem Mann zusammen.
Ja.
Und das sehen die Leute, das lieben sie. Menschen kaufen, Produkte gibt es wie Sand am Meer, aber am Ende schauen sie, welche Persönlichkeit steckt dahinter.
Ja, und es ist auch immer so, also wenn man sich unser Logo mal genau anguckt, steht ja Tape for Fur und unten drunter steht dann mehr als nur Tape und mehr mit einem Herz. Und das ist tatsächlich so, weil ich sage, wir sind keine Firma, keine x-beliebige Firma XYZ, die einfach nur ein Tape verkauft. Ich bin Therapeutin. Ja, ich weiß, wovon die Leute reden, die da draußen stehen. Ich weiß, was die für Probleme haben. Ich kann es voll nachvollziehen und ich kriege halt wirklich, wirklich tagtäglich Anfragen, sei es per E-Mail oder soziale Medien oder sonst was, von Pferdebesitzern, Hundebesitzern, von Therapeutenkollegen, die sagen, Katja, hör zu, ich habe dein Tape und ich verstehe das auch mit dem Tapen, aber kannst du mir in meinem speziellen Fall weiterhelfen? Und die Leute sind so glücklich und happy, dass sie halt einen Ansprechpartner haben, der versteht, worum es geht und was die Leute für Probleme haben. Das ist, glaube ich, das, was uns so erfolgreich macht, ja.
Ja, wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn du so zurückschaust, gibt es da einen Moment, wo du sagst, oder irgendeine Sache, wo du ganz besonders stolz drauf bist, in all diesem, was schon wirklich eine tolle Geschichte ist?
Also eigentlich erst stolz bin ich tatsächlich, glaube ich, auf alles, aber am meisten stolz drauf bin ich, dass ich den Mut hatte. Wobei es eigentlich ja, wenn man ehrlich ist, aus dem Frust geboren ist, aber trotzdem braucht es Mut, die Entscheidung zu fällen und sagen, ja, ich mache nicht nur für einen Trieb, für eine Firma, wo ich ja nur Vertriebsmitarbeiter bin, sondern ich bin es wirklich ich alleine. Und diesen Mut zu haben und zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Also das ist schon was, wo ich immer zwischendran denke, boah, sage ich, ja, du hast recht, also es war der richtige Schritt. Weiß man ja natürlich in dem Moment nicht, aber so im Nachhinein gesehen, sage ich ja, man muss manchmal einfach Mut haben, Mut zur Sache, ja.
Ja, toll. Freut mich, dass du den Mut so aufgebracht hast und deinen Weg so gegangen bist. Wenn du das Ganze jetzt nochmal machen würdest, gäbe es was, was du anders machen würdest oder sagst du, nee, du würdest es genau so wieder machen?
Ich hätte gerne früher angefangen. Aber gut, das lässt sich nicht ändern. Tatsächlich anders würde ich nichts machen, weil, also ich glaube, viel besser als so, wie es gelaufen ist, kann es ja nicht laufen. Und ich sage immer so, diese ersten 6 Jahre, wo ich Vertrieb gemacht habe für den Mitbewerber, ich hätte mir da gerne viel Frust gespart, viel Ärger gespart. Aber manchmal muss man halt auch an sowas wachsen, ne? Also wenn die mich nicht so geärgert hätten und mir das Leben nicht so schwer gemacht hätten, gäbe es vielleicht heute auch noch kein Tape for Fur. Und so sehr, wie ich auf diese Firma geschimpft habe am Ende, im Grunde genommen muss ich ihnen dankbar sein, dass sie mich so mies behandelt haben.
Ja,
so.
Ich meine, solche Situationen, die rufen ja auch Veränderungsenergie hervor, ne? Dass
genau.
Man anfängt nachzudenken, was könnte denn da noch sein? Und
ja, genau, richtig. Aber tatsächlich, also anders machen möchte ich nichts. Ich wünschte mir nur, ich hätte etwas früher schon mit Tape for Fur angefangen. Aber die Zeit war wahrscheinlich einfach noch nicht reif. Ne? Also so ist es einfach.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Ja.
Und gab es irgendwas, wo du sagst, das war wirklich, auch wenn alles wirklich ja fantastisch gelaufen ist, was eine dicke, fette Herausforderung war, wo du gar nicht so mit gerechnet hattest, die ihr natürlich gemeistert habt, aber wo du wirklich gedacht hast, wow, das war schon eine Nummer bei der Gründung und so weiter.
Nee, bei der Gründung nicht so sehr. Das kam erst, das ist, glaube ich, 2 Jahre jetzt her, kam der Punkt, wo ich feststellen musste, dass es auch neidischen und missgünstigen Mitbewerb gibt. Und das ist sowas, also tatsächlich Neid und Missgunst, das sind Charakterzüge, die ich nicht habe. Ich finde es immer bewundernswert, wenn irgendjemand was erreicht und denkt, hey, toll, und die haben den Mut gehabt und hin und her, und auch wenn es ein Mitbewerber ist, ich meine, gerade auch unter den Therapeuten, ich habe so viele Therapeutenkolleginnen, mit denen ich befreundet bin, und die sind vielleicht auch als Therapeut erfolgreicher als ich oder machen mehr als ich und leben wirklich hundertprozentig nur von diesem Therapeutendasein, aber deshalb bin ich nicht neidisch auf die. Überhaupt nicht. Also ich gönne denen den Erfolg von ganzem Herzen. Und dann kamen wir tatsächlich, es war so, wir kamen aus dem Urlaub nach Hause und ich hatte einen dicken, fetten DIN A4 Briefumschlag auf dem Küchentresen liegen, vom Amtsgericht, mit einer Klage vom Mitbewerber.
Oh wei.
Und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Also der Taping-Markt ist nicht riesig, aber er ist auch nicht so klein, dass ich nicht mit einem Mitbewerber, und ich kannte den Mitbewerber auch, also nicht persönlich, aber ich wusste, dass es die Firma gibt, dass man nicht mit denen miteinander leben kann. Ne? Also ich sage immer so, Pepsi kann auch mit Coca-Cola leben und Lindt kann mit Ritter Sport und Milka-Schokolade leben und die verdienen alle ihr Geld. Ja. Und als ich dann diese Klage gekriegt habe, da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Sag ich, wie missgünstig muss man denn als Mensch sein, dass man einem anderen seinen Erfolg nicht gönnt? Und das hat sich tatsächlich über ein Jahr hingezogen. Es hat mich viel, viel Geld gekostet. Wir mussten uns einen Anwalt nehmen. Es ging bis vors Gericht.
Magst du
Ich habe am Ende.
verraten, was Klageinhalt war? Nicht jetzt on Detail, aber nur in welche Richtung?
Es ging tatsächlich nur um Verpackungen. Ja, weil gibt es ja heutzutage den grünen Punkt und jeder, der irgendwie Verpackungen herstellt oder auch Kartons, in denen ich die Tapes verschicke, das muss man ja alles beim grünen Punkt registrieren lassen oder bei anderen Firmen, das ist egal, welche Firma es ist. Und es ging nur um diese Verpackung, dass bemängelt wurde, unsere Verpackungen wären nicht normgerecht, was überhaupt gar nicht stimmte. Und also es ging länger hin und her, wie gesagt, bis vor das Gericht. Wir haben Recht bekommen am Ende, was mir dann natürlich ein innerer Vorbeimarsch war. Aber wie gesagt, wir mussten uns ein Jahr lang damit beschäftigen und haben wirklich einen fünfstelligen Betrag an Anwälte bezahlt und an Gerichte und sonst was. Und halt wirklich viel Ärger, dass ich nachts wirklich mir bald ein Magengeschwür angeärgert habe und nicht schlafen konnte und mich das so beschäftigt hat hoch und runter. Mein Mann kann das viel besser abhandeln. Er sagt, das wird schon alles, reg dich nicht auf. Aber ich nehme mir das dann halt immer so zu Herzen. Ne? Und also das hat mich wirklich schwer, schwer getroffen. Und dem Nachgang sagte dann die Anwältin, die uns vertreten hat, sagte so, und jetzt schicke ich Ihnen meinen Kollegen, der überarbeitet Ihre AGBs, der guckt, dass wirklich bei Ihnen alles rechtmäßig abläuft. Hat mich nochmal ein halbes Vermögen gekostet, aber jetzt sind wir echt auf der sicheren Seite, dass uns da kein Mitbewerber mehr irgendwie in irgendeiner Form an Karren fahren kann. Was ich total traurig finde irgendwie, aber da ist halt jeder Mensch anders.
Ja, da ist jeder Mensch anders. Und was mir so durch den Kopf geht, du sprachst ja davon, dass es auch Neider gibt und so weiter. Am Ende war das das dickste Kompliment, was du kriegen konntest, weil du scheinst ja offensichtlich so gefährlich am Markt zu sein und so
Genau.
positioniert, dass man sich als Wettbewerber schon solcher Mittel bedienen muss, wenn man das jetzt mal so rumdreht.
Ja, genau. Also mein Vater hat mir das auch erzählt. Der war sein Leben lang immer selbstständig, ganz anderer Bereich. Und der hat dann nur zu mir gesagt, das wird sich regeln, nimm's dir nicht zu Herzen. Neid muss man sich ja erarbeiten und verdienen. Sag ich,
Ja.
ja, so kann man es auch sehen, ja.
Ja, und es ist auch klug, das so zu sehen. Ich finde, das ist eine absolute Auszeichnung für dich und deine Marke und dein Produkt.
Ja, es ist so. So muss man es sehen, ja, genau.
Ja, und ich wollte jetzt nicht kleinreden, dass das sicherlich ein Schock ist, wenn da so ein fetter Brief ankommt, man die Rennerei hat und selbst Recht haben und Recht bekommen. Zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Man weiß nie, wie solche Geschichten ausgehen.
Richtig, ja, genau.
Ja, schön, dass du da trotzdem weitermachst. Und vielleicht ist das auch mal so meine nächste Frage. Es gibt ja viele Menschen, die Ideen haben, die sich vielleicht auch gerne selbstständig machen wollen. Aber viele Ideen erblicken nie das Licht der Welt. Was glaubst du, woran liegt das? Und was würdest du vor allem Menschen raten, die länger schon Ideen mit sich rumtragen, aber einfach nicht den letzten Mut rausbringen?
Ich glaube, die meisten Ideen scheitern wirklich daran, dass die Leute es zerdenken. Die denken viel zu viel drüber nach. Und die sind auch, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, aber ich glaube schon, dass es viel mit deutscher Mentalität zu tun hat. Dann denkt man mal, oh, ich habe diese Idee und ich will das und das Produkt auf den Markt bringen, aber das muss perfekt sein. Und das, also ich will nicht sagen, es ist der falsche Ansatz, aber die Leute denken einfach zu viel. Und es gibt ja diesen schlauen Spruch, der heißt, start first, get perfect on the way. Ne? Also fang erst mal an und dann mit der Zeit kannst du perfekt werden. Und ich will nicht sagen, dass unser Tape nicht perfekt war, um Gottes Willen. Auch da gab es viele Dinge, die ich am Anfang nicht wusste, aber du musst halt erst mal anfangen. Und das ist das einfach, wo die meisten Leute dran scheitern. Die haben entweder nicht den Mut anzufangen oder sie zerdenken es, weil sie gleich perfekt sein wollen. Ja, aber das ist nicht so. Und ich habe auch heute noch Momente, wo ich denke, das können wir irgendwie anders da machen oder besser machen. Ne? Und ich meine, ich beschäftige mich mit dem Vertrieb von Tape schon seit 10 Jahren und ich sehe immer noch Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, das ist auch in jeder anderen Branche so. Keiner war perfekt, als er angefangen hat. Ne? Also Learning by Doing, sagt man ja auch so schön. Und daran scheitern die meisten. Und ich glaube gerade besonders der Deutsche, weil der halt so perfektionistisch veranlagt ist. Ne? Da muss alles immer 100% sein.
Ja, da kann was dran sein. Und ich kenne das so aus diesem ganzen agilen Arbeiten. Try fast, fail early and learn.
Ja, auch genau, richtig, ja. Ja, das ist es, ja.
Wenn du jetzt in einem Komitee sitzen würdest, um Geschäftsideen zu bewerten,
oh Gott.
Woran würdest du von außen erkennen, da ist Potenzial dahinter, wenn jetzt einer da einen Pitch macht, ne, hier Höhle der Löwen oder keine Ahnung was, aber du würdest da auf jeden Fall in so einem Komitee sitzen. Worauf würdest du achten, um für dich zu entscheiden, da ist Potenzial dahinter oder lass es lieber sein?
Oh, das finde ich eine ganz schwierige Frage. Also, wenn das jetzt... Also ich bin ja kein BWLer in dem Sinne. Ich bin ja auch nur da reingewachsen. Und insofern weiß ich nicht, ob ich das wirklich beurteilen könnte. Aber für mich ist es tatsächlich so, weil du sagst auch hier Höhle der Löwen, ich glaube, das Entscheidendste für mich wäre tatsächlich, dass derjenige wirklich nicht nur 100% hinter seiner Idee steht, sondern 1000%. Dass der wirklich sagt, das ist es, ohne das geht's nicht. Und dass er an sich selbst glaubt. Also das wäre... Es ist noch nicht so sehr das Produkt an sich, weil gefühlt kannst du mit einer guten Strategie, glaube ich, heutzutage alles verkaufen. Ne? Ich bin jetzt auch kein Marketingmensch und kein Vertriebler oder sonst was. Ich könnte jetzt nicht dir am Nordpol einen Kühlschrank verkaufen. Aber wenn du mit deinem Herzblut einfach dahinter stehst, dann wird das auch was. Ja. Und daran würde ich es festmachen tatsächlich. Nicht am Produkt oder sonst irgendwas, sondern wie derjenige ja, es rüberbringt. Anders kann ich es nicht formulieren.
Ich kann das nachvollziehen und ich muss gerade einen Satz loswerden. Katja, du sagst zwar, du könntest am Nordpol keine Kühlschränke verkaufen. Ich bin mir aber zu 150% sicher, du könntest am Nordpol Tapes verkaufen.
Ja, da gibt es noch Eisbären und Pinguine, die könnte man bestimmt auch tapen. Naja, gut, die einen leben am Nordpol, die anderen am Südpol, aber ja, die könnte man auch mal tapen.
Aber am Ende ist es so, das hatten wir ja vorhin schon das Thema, ne? Ein gutes Produkt ist das eine, aber die Persönlichkeit dahinter und dieses, wie du es jetzt gerade genannt hast, das Herzblut und das 150% Commitment.
Ja, genau, richtig. Und das ich zum Beispiel, sehe ich das auch, als ich meine Tierphysiotherapeutenausbildung gemacht habe. Das ist eine Gruppe von 20 Leuten gewesen. Und obwohl ich damals von noch nichts eine Ahnung hatte, hatte ich damals schon sagen können, wer in diesem Job erfolgreich wird, weil er das einfach mit Herzblut macht, weil er dahinter steht. Und wer das entweder gar nicht macht, weil er sagt, oh, ich bin mir so unsicher und ich weiß nicht, und ob ich das alles richtig mache und hin und her. Das konnte man da tatsächlich schon im Kurs sehen und es ist tatsächlich auch so geworden. Also die, wo ich gedacht habe, bei denen wird es nie was, weil die haben einfach viel zu viele Selbstzweifel und nicht genügend Mut und stehen nicht dahinter, da ist das auch nichts geworden. Die haben sich nie selbstständig gemacht oder haben das auch nicht weiter verfolgt, ja.
Ja, spannend. Und am Ende heißt es ja, an den Taten werdet ihr sie erkennen.
Genau. Genau.
Jetzt bist du ja wirklich, und so erlebe ich dich auch, und so haben wir uns auch kennengelernt, wirklich Unternehmerin mit ganz viel Herzblut für dein Produkt. Und was würdest du sagen, was ist das, was dir am Unternehmerdasein am allermeisten Freude macht?
Tatsächlich, was meine Lieblingstätigkeit ist, wirklich ins Lager zu gehen und Pakete zu packen. Bei jedem Paket stehe ich da und denke so, und schon wieder ein glücklicher Kunde. Und ich davon schon wieder jemanden, der an mich geglaubt hat und an meine Idee mit meinem Tape. Und du siehst das halt natürlich beim Verpacken auch so. Ne? Da stapeln sich dann überall die Pakete und denkst so, ja, wie schön, ich habe heute wieder was geschafft. Das ist tatsächlich meine Lieblingstätigkeit, wo ich wirklich sagen kann, ja, schön. Also bei Buchhaltung oder am Computer sitzen oder was weiß ich, Social Media Posts schreiben, ist auch nett, aber so den wirklichen Erfolg sieht man wirklich, also sehe ich, wenn ich dann alle Pakete um mich rumstehen habe und dann das in den Paketshop bringe oder sonst irgendwas, ja.
Ach, großartig. Dann sollte das auch eine Tätigkeit sein, die du nie komplett outsourcest, egal wie groß du irgendwann mal wirst.
Genau. Mein Mann fing dann schon mal irgendwann an und sagte, naja, und dann so in 10 Jahren, was weiß ich was, dann kann das ja vielleicht unser Sohn übernehmen, was ich nicht kommen sehe. Und dann brauchst du ein Fulfillment Center, was für dich die Pakete wegschickt. Und ich gucke ihn an so, ich möchte meine Pakete aber selber verschicken.
Großartig. Ja, ich kann mir das vorstellen und nachvollziehen, dass das ein schöner Moment ist. Hat ja auch irgendwo sogar was Meditatives, wo man so zur Ruhe kommen kann und dann aber auch wirklich sieht, das ist mein Produkt und vor allem, das geht jetzt in die Welt. Und ich glaube, du bist wirklich, wohin gehen deine Pakete überall?
Also heute Morgen habe ich eins gepackt, das geht nach Japan. Ich habe schon verschickt nach Südafrika, europaweit auch, wobei das ist gerade wieder ein ganz fürchterliches Thema, erzähle ich gleich. Nach USA, nach Kanada, nach Island, nach Russland habe ich es tatsächlich auch schon verschickt, nach Australien. Also ja, weltweit habe ich inzwischen schon verschickt. Ja, mit Europa ist das jetzt so ein Thema. Es gibt ab Mittwoch, ab dem 12. August, gibt es eine neue Verordnung vom EU-Parlament, wonach man sich in jedes europäische Land, in das man als Europäer verschicken möchte, muss man sich registrieren und einen Beauftragten benennen vor Ort und hin und her. Das kostet alles fürchterlich viel Geld. Also wir reden davon pro Land, pro EU-Land von 1.000 Euro, nur Registrierung. Und wir haben 27 EU-Länder. Dann sage ich, das ist nicht machbar. Also wir haben uns jetzt, ich habe es tatsächlich auch erst letzte Woche Freitag erfahren und habe mich das ganze Wochenende damit auseinandergesetzt und auch mal wieder eine schlaflose Nacht verbracht. Und es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Kleinbetriebe, mittelständische Betriebe, die europaweit verschicken, das jetzt alle einstellen, weil das nicht mehr bezahlbar ist. Und im Gegenzug lacht sich die Firma Amazon und Temo, die lachen sich wahrscheinlich halb tot. Ne, weil die sind ja nicht in der EU, die können ganz normal in die EU verschicken. Aber innerhalb der EU darf ich es nicht mehr verschicken. Also, ja. Ja, Dinge, mit denen man sich so rumärgern muss, wenn man einen Online-Shop hat. Ne?
Ja, absolut. Ich bin mir sicher, du oder auch dein Mann, ihr werdet da eine Lösung finden, dass eure Kunden auch weiterhin in Europa von euch die Produkte
bekommen. Wir arbeiten schon dran im Hintergrund, ja.
Ja, war ich von überzeugt, ja. Das Business Development läuft schon auf Hochtouren.
Genau, richtig. Da glüht die Tastatur und die Hirnwindung, ja.
Ja, herrlich. Du hattest es eben schon gesagt, in 10 Jahren willst du auf jeden Fall das Fulfillment immer noch selber machen oder vielleicht ausgewählte Fulfillments, je nachdem. Aber das vielleicht nochmal aufgreifen, 10 Jahre weiter. Wo steht T-Poffer? Wo stehst du? Wo steht ihr?
Tja, das ist schwierig zu sagen, ne? Weil wenn ich mir überlege, wo ich vor 10 Jahren war, sind ja auch Welten dazwischen. Ich glaube, das kann man heutzutage, 10 Jahre ist eine Zeitspanne, die kann man gar nicht überblicken. Tatsächlich würde ich mir natürlich wünschen, dass wir immer weiter wachsen, was jetzt, wie gesagt, mit dem neuen EU-Gesetz da so ein bisschen schwierig wird, zumindest innerhalb der EU. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass wir weiter wachsen, dass wir vielleicht noch ein paar Vertriebspartner im Ausland, ich bin auch schon mal in den USA dran und so, was natürlich mit den Zöllen von dem Herrn Trump auch nicht so einfach ist. Aber tatsächlich sage ich immer, also Tierphysiotherapie und gerade Pferdephysiotherapie zum Beispiel, das ist ein Knochenjob. Das ist wirklich körperlich anstrengend. Ich bin jetzt 54 und ich möchte das tatsächlich nicht bis an mein Lebensende machen müssen, weil es einfach körperlich anstrengend ist. Aber mein Online-Job, also mein Mann hat es auch gesagt, den kannst du doch machen bis zu St. Nimmerleins-Tag im Grunde genommen. Solange du Spaß dran hast, solange das Interesse da ist, solange die Kunden da sind, kann man das machen bis zum geht nicht mehr, sagt er. Wir würden vielleicht öfters Urlaub machen und die Leute müssten halt vielleicht mal 2 Wochen auf ihr Tape warten, wenn sie nicht da sind. Da bräuchten wir dann doch das Fulfillment Center. Aber ja, nein, also ich glaube schon, dass wenn die Kundschaft weiter da ist, wird es Tape for Fur auch noch in 10 Jahren geben.
Ja, vielleicht ja auch größer, vielleicht genau so.
Ja.
Das heute, weil du das gerade sagtest, Katja, wie viel machst du wirklich Tierphysiotherapie und wie viel ist jetzt so von so einem normalen Tag letzten Endes Verkauf vom Tape über deinen Online-Shop?
Ja, das ist ja auch das, was ich nie geglaubt hätte, als wir uns vor 4,5 Jahren mit Tapeworker selbstständig gemacht haben. Da war das so, ich sag mal, da war das 50-50 mit dem Online-Shop und mit der Tierphysiotherapie. Und dann sind tatsächlich die Verkaufszahlen so gravierend gestiegen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kriege das zeitlich nicht mehr auf die Kette. Also ich habe hier ein echtes Thema zeitlich. Also was weiß ich, ich war den ganzen Tag bei der Tierphysiotherapie und habe mich abends um 8 ins Büro gesetzt und habe dann noch bis Mitternacht gearbeitet. Sag ich, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und dann habe ich dann irgendwann die Reißleine gezogen und habe dann gesagt zu meinen Kunden, also es tut mir ehrlich leid, liebe Leute, aber ich muss das jetzt hier irgendwie reduzieren und habe dann wirklich alle Kunden, die wirklich weiter weg waren, wo ich länger als eine halbe Stunde hingefahren bin, habe ich gesagt, es tut mir leid, ihr müsst euch echt einen anderen Therapeuten suchen. Weil wenn ich dann alleine eine halbe Stunde nur zum Kunden hinfahre, arbeite eine Stunde und fahre eine halbe Stunde zurück, bin ich 2 Stunden weg. Meistens hat man zwar mehrere Pferde da gehabt, aber trotzdem sage ich, ich mache nur noch die Kunden, die hier bei mir in der Nähe sind. Und dann habe ich das wirklich deutlich runter reduziert und aktuell ich habe es dann immer weiter runter reduziert, was jetzt noch dazu kommt, weil ich auch noch eine Rückenoperation hatte dieses Jahr und dann auch gar nicht Tierphysiotherapeut schon ein halbes Jahr lang arbeiten konnte. Dann habe ich gesagt, ich mache nur noch kleine Pferde. Also, das klingt mal so ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so, weil ich nicht so viel schwer heben soll. Also mache ich Ponys oder so einen leichten Warmblüter, ja, aber zum Beispiel Kaltblüter habe ich früher auch gemacht, mache ich gar nicht mehr. Und aktuell mache ich jetzt so 2, 3 Tage die Woche vormittags ein paar Pferde. Also ich sag mal so, vielleicht habe ich 10 Patienten die Woche, Pferd und Hund gemischt. Mehr sind es nicht mehr. Ja, und das war früher viel, viel mehr. Weil dieser Online-Shop, dadurch, dass ich ja wirklich von der Buchhaltung über die Rechnungsstellung, übers Verpacken, alles selber mache. Gut, mein Mann macht IT im Hintergrund so ein bisschen, betreut die Webseite, aber ich mache halt alles selber. Und es ist doch so zeitintensiv geworden mit so viel Bestellungen. Und ich kriege auch so viele Anfragen, wie gesagt, was ich vorhin schon mal erzählt habe, dass die Leute mich anrufen und sagen, Katja, ich habe dein Tape, aber was mache ich denn jetzt bei dem und dem und dem Fall? Und das kostet halt auch alles Zeit. Und da ist mein Herzblut noch viel, viel mehr hinter dem Tape, als dass es hinter der Tierphysiotherapie ist. Wobei ich die auch sehr, sehr gerne mache und ich möchte auch nicht ganz aufhören, weil ich finde es wichtig, dass ich in der Praxis einfach drinne bleibe, damit ich weiß, wovon ich rede. Aber es ist wirklich, also es sind keine 25% mehr von meinem täglichen Geschäft.
Ja, spannend auch, wie sich dann dein Geschäftsmodell und dein Arbeitsalltag so einfach weiterentwickelt.
Ja, total. Ja.
Was sind so die nächsten Projekte, Ideen, die anstehen?
Oh, viele Projekte und Ideen. Also gibt ja auch diverse Bücher von mir und davon sind auch zwei, nein, drei sind auch auf Englisch erhältlich. Und dann habe ich letztes Jahr das Pferdetaping-Lexikon veröffentlicht und dieses Jahr das Hundetaping-Lexikon. Die würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne auch auf Englisch veröffentlichen. Jetzt ist aber der Verlag verkauft worden, mit dem ich da zusammengearbeitet habe in den USA und die neuen haben da eigentlich kein Interesse dran. Und jetzt bin ich halt auf der Suche nach einem Verlag, weil das selber, also die Übersetzung kann ich zwar schon machen, aber den internationalen Vertrieb, da braucht man schon irgendeinen Verlag, der dahinter steht. Das ist so ein nächstes Projekt und
Gibt die eigentlich auch als Hörbücher deine Bücher?
nee, weil da sind so viele Bilder drin, die du auch brauchst, um zu sehen, wovon ich rede, dass das als Hörbuch schwierig ist. Hat eine Kollegin tatsächlich schon mal angefragt, aber ich sage, es funktioniert leider in dem Fall nicht ohne Bilder. Ja, dann gibt es noch die Idee eines speziellen Tapingsbuch nur für Trainingstape, also wie ich wirklich bei einem Reitpferd im Training aktiv mit dem Tape, wo ich das nutzen kann, um, was weiß ich, Muskelgruppen anzusprechen oder wie kann ich ein Pferd, was in der Trageerschöpfung ist, zum Beispiel mit Tape unterstützen, dass ich da das Pferd so ein bisschen aus der Trageerschöpfung wieder raushole. Das ist so das nächste Buchthema. Da zieht der Verlag momentan auch noch nicht so ganz hundertprozentig, aber ich bin schon am Schreiben im Hintergrund. So ist es nicht. Also es wird nie langweilig bei mir. Mir fällt immer irgendwas ein.
Sehr, sehr schön. Vor allem Fakten schaffen, bevor schon alle Rand- und Rahmenbedingungen perfekt sind. Das ist ja, haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gehört, dass das eins deiner Erfolgsrezepte ist.
Ja, es hat auch immer funktioniert.
Ja, wird auch wieder, bin ich von überzeugt. Katja, der letzte Teil im Podcast sind immer 4 Fragen. Welchen Mindset- oder Leadership-Tipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ist tatsächlich weniger denken, mehr tun. Ja, also start first, get perfect on the way. Und dass man halt wirklich dahinter stehen muss. Wenn man dahinter steht, hinter seiner Idee, dann wird es auch. Ja, das ist, hat, also bis bei mir hat es immer funktioniert. Und auch bei den Leuten, die ich so in meinem privaten Umfeld sehe, die selbstständig sind, da ist es auch so. Wenn man wirklich erstmal anfängt und da voll dahinter steht, dann wird das auch gut.
Davon bin ich auch überzeugt. Toller Tipp.
Ja.
Katja, stell dir vor, die 8-jährige Katja könnte heute sehen, was aus ihr geworden ist. Was glaubst du, würde die kleine Katja denken?
Die kleine Katja würde wahrscheinlich denken, das gibt's gar nicht. Weil, das könnte man sich gar nicht vorstellen, weil mit 8 Jahren habe ich noch nicht mal geritten. Ich habe erst mit 10 Jahren angefangen zu reiten. Das wäre für mich so utopisch gewesen, was ich jetzt mache. Und also wäre gar nicht dran zu denken gewesen. Überhaupt gar nicht. Ja, also ich meine, ich war zwar schon immer selbst als kleines Kind sehr pferdebegeistert. Also meine Mutter sagt das auch heute noch, das Pferd nach Mama und Papa eins meiner ersten Wörter war, die ich reden konnte. Aber dass ich diese Pferdeliebe wirklich dann am Ende so weit entwickelt über das Pferd, was die Zahnbehandlung hatte, über die Tierphysiotherapie bis zu TEPF, da wäre ja nie irgendein Mensch drauf gekommen. Ja, also da wäre ich als 8-jährige Katja total fassungslos.
Ja, und alles nur, weil bei dem Zahnarzttermin von deinem Pferd da so ein großes
Ja,
Getöse war.
genau, richtig, ja.
Wow. Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Früher habe ich immer so gesagt, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Das habe ich früher immer so als Spruch gesagt. Heute bin ich davon felsenfest überzeugt, es gibt keine Zufälle auf der Welt. Alles, was passiert, soll so passieren, warum auch immer. Man ist am richtigen Moment, am richtigen Ort, der die Schubkarre bei der Zahnbehandlung meines Pferdes umgeschmissen hat. Das sollte so sein. Und deshalb, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Ich glaube, das ist alles schon irgendwie, ich sage mal, das Universum hat einen Plan, sage ich immer so, für mich. Das soll aber nicht bedeuten, dass man nichts dafür selber tun muss. Also man muss schon trotzdem aktiv werden. Also du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, oh, ich lasse das Universum machen und es wird schon kommen, wie es kommen soll. Nee, man muss da schon aktiv mit einhergehen. Aber wie gesagt, ich bin ganz fest überzeugt, es gibt keine Zufälle auf der Welt. Es passiert alles so, wie es passieren sollte.
Und dann ist man gut beraten, wenn man, wie du sagst, die Augen auf hat und schaut, was für Zufälle da sind und wie man damit umgeht. Weil wenn du seinerzeit aus diesem Zahnarzttermin mit der umgefallenen Schubkarre nicht was gemacht hättest, dann wäre
Ja.
der Fall verpufft.
Ja. Und wie ich schon auch zu dir gesagt habe, wir haben uns auch nicht zufällig kennengelernt und du hast nicht zufällig deine Plane von deinem Pavillonzelt vergessen und wir haben dir unsere Plane dann geliehen. Das war kein Zufall. Das Universum hatte da seinen Plan und das wollte, dass wir beide an dem Tag dort sind und du deine Zeltplane von uns brauchtest.
Ja, das stimmt. Also da muss ich ja auch sagen, das war ja bei dem Event von Ingrid Klimke, wo wir zwei Aussteller waren, auf so einer kleinen Messe, war ja auch eine ganz tolle Kulisse an dem Tag. Es war so kalt und so viele hatten da einen Stand, aber ihr wart diejenigen, dein Mann und du, die kamen und mir die fehlende Seitenwand von meinem Zelt
Ja.
gegeben haben. Das war einfach auch wieder, das war einfach herzlich.
Ja, genau, richtig. Und zu dem Zeitpunkt dann kam ich ja noch, dann las ich so, was du da so ausstelltest und machst und dachte so, oh, Mentalcoaching für Sportler, das ist ja sensationell, weil mein Sohn macht ja viel Sport. Sag ich, so jemand habe ich schon immer gesucht. Ja. Sag ich, jetzt muss ich ja nochmal ansprechen, egal ob Zeltplan oder nicht, aber jetzt muss ich nochmal mit ihr reden und über das Mentalcoaching mit ihr reden. Ja.
Ja,
Ja.
herrlich. Ach, ganz toll. Ja, die letzte Frage, Katja, die geht immer an mich. Was darf ich dir denn beantworten?
Also tatsächlich habe ich zwei Fragen. Ich musste da auch ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar habe ich mir so überlegt, wer coacht denn den Coach? Oder ist man so als Coach so selbstreflektiert, als Mentalcoach, dass man sich selber coachen kann? Weißt du, was ich meine? Oder hast du trotzdem noch irgendeine Bekannte, die dir ab und zu mal sagt, das musst du aber so oder so oder so machen?
Also ich lasse mich tatsächlich immer noch coachen und ich bin damals das erste Mal mit einem Coach in Berührung gekommen, der mich gecoacht hat, als ich meine erste Führungsrolle inne hatte. Da stellte die Firma einen Coach und das war für mich genial. Und seitdem habe ich immer Coaches an meiner Seite gehabt. Und mein erster Coach, den ich damals hatte, mit dem habe ich auch immer noch Kontakt. Und wenn es mal brennt, dann kontaktiere ich ihn auch. Und wir machen dann eine Session oder zwei zu bestimmten Themen. Ich habe noch eine andere Dame, mit der ich gerne zusammenarbeite. Und das ist wirklich Gold wert, weil es gibt einfach Dinge, die weiß man rational. Aber am Ende braucht es manchmal einfach eine Person, die einem einen Spiegel vorhält, die unbequeme Fragen stellt, aber auch wohlwollend auf Dinge hinweist. Und ja, ich lasse mich sowohl zu Business-Themen als auch mental zu sportlichen Themen coachen. Ja.
Ja. Und also ich finde, jetzt mal weicht vielleicht ein bisschen von dem ab, aber das ist sowas, dass auch zum Beispiel Reiter, ne, erfahrene, langjährige Reiter haben ja trotzdem Reitunterricht. Und also es sind so in meinem Bekanntenkreis, die mit Pferden nichts zu tun haben, die sagen immer zu mir, hey, du kannst doch reiten, wieso nimmst du denn da noch Reitunterricht? Aber das ist ja auch so ähnlich, ne? Weil der Coach, der Trainer, der steht ja außen und der sieht dich viel neutraler, als du dich selbst siehst. Und der kann dir Dinge sagen, die du in dem Moment vielleicht unterbewusst vielleicht wahrnimmst, aber nicht wirklich realisieren kannst. Das ist ja auch so ähnlich, ne?
Absolut, es ist
Ja.
absolut ähnlich. Und am Ende, wenn es der eine Impuls ist, der wieder was bewegt, dass man sich
Genau.
weiterentwickeln kann, umso besser.
Ja, genau, richtig, ja. Und meine andere Frage ist, hast du auch mal
Gerne.
schlechte Laune? Ich sehe dich immer lachen. Wenn ich dich sehe, wenn wir uns treffen, du bist immer am Lachen. Hast du auch mal schlechte Laune?
Ja, ich habe auch mal schlechte Laune. Das letzte Mal hatte ich am Samstag schlechte Laune, als das
Ach
mit meinem
so,
Pferd
wegen
auf dem Turnier nicht so geklappt hat und ich nicht genau wusste, woran es lag. Da hatte ich kurz schlechte Laune oder war ratlos und da musste ich mich kurz einmal berappeln. Das kommt schon vor, aber ich zwinge mich dann oder erinnere mich schnell daran, wieder auf Positivmodus zu schalten, weil am Ende sabotiert man sich sonst nur selber und es bringt ja dann auch nichts, ewig
Ja,
schlechte Laune zu schieben. Aber es gibt schon
genau.
Momente, wo ich auch mal kurz sauer bin, wo ich mal schlechte Laune habe. Und dann sage ich aber irgendwann so, Konstanze, und jetzt schüttelst du dich mal und jetzt geht's wieder weiter.
Ja, genau, da kommt dann der Coach in dir wieder
Ja.
durch. Ne?
Ja, genau. Wobei das tatsächlich auch, es ist der einerseits der Coach, der durchkommt, aber es ist auch wiederum meine Persönlichkeit. Und ich habe
Ja.
das tatsächlich von meinen Eltern. Die sind genauso. Also die sind auch mal kurz stinkig, aber dann kommt sofort wieder so, und was machen wir jetzt damit?
Ja, genau, richtig. Ja, also nicht auf seinen schlechten Hocken bleiben, sondern was kann ich tun, um es zu ändern, damit es wieder besser wird.
Absolut. Ich könnte die Frage auch zurückgeben, weil ich sehe dich auch ausschließlich positiv. Oder liegt das daran, weil du immer mit deinem Herzensthema beschäftigt bist?
Nein, auch ich habe Momente, wo ich schlecht drauf bin. Wie gesagt, du hättest mich mal, wie gesagt, jetzt am Wochenende erleben sollen, als ich das mit dieser EU-Regelung da erfahren habe.
Nachvollziehbar.
Oh, wie gesagt, da wollen mir die Halsvenen an und die Stimmung war am Boden. Ja, aber am Ende habe ich dann gesagt, okay, dann ist es halt so, dann müssen wir jetzt halt vorübergehend unseren EU-Versand einstellen und gucken, was passiert. Es gibt eine Petition schon, die dagegen arbeitet. Es gibt schon Anwälte, die dagegen arbeiten, weil ja einfach sagen, es zerstört ja auch mittelständische und kleine Unternehmen, wenn die nicht mehr in die EU importieren, versenden können. Und muss man jetzt einfach auch mal abwarten und Tee trinken und das wird schon wieder. Irgendwas wird schon passieren. Es bleibt ja nichts stehen. Es verändert sich ja ständig was. Ja.
Wir sprachen ja davon und du sagtest es nochmal, es gibt keine Zufälle. Das Universum hat auch damit einen Plan.
Genau, richtig. Irgendwas wird sich dabei gedacht haben. Weiß ich jetzt noch nicht, aber irgendwann wird die Lösung kommen.
Da bin ich von überzeugt. Liebe Katja, es war wirklich ein spannender Talk und ganz bezaubernd, was du für eine Geschichte erzählt hast und für eine Story, für eine Karriere hingelegt hast. Ganz, ganz toll. Ich darf mich herzlich bedanken und wünsche dir vor allem weiterhin viel Spaß und Erfolg und alles, was du dir wünschst und sage ein dickes Dankeschön, dass du heute da warst.
Ja, das möchte ich natürlich genauso zurückgeben. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du die Idee aufgegriffen hast und mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Und auch mir hat es total viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich könnten wir uns ja auch noch eine Stunde unterhalten.
Ja.
Oder es würden da die Themen nicht ausgehen, aber das würde vielleicht an den Rahmen des Podcasts so ein bisschen sprengen.
Ja, wir machen einfach irgendwann nochmal eine zweite Folge, Katja.
Oder so. Ja, genau.
Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und ich sag mal auf bald.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.